Ja, wir haben gerade gesungen, vom Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bist du derselbe Gott. Das passt ganz gut zu meiner Predigt. Mich genau das ist so ein Punkt, der mich schon seit Jahren umtreibt, wenn ich die Evangelien lese, wenn ich die Apostelgeschichte lese, was da alles geschehen ist durch Jesus, durch die Apostel. Und da frage ich mich schon erstmal, warum ist es heute nicht mehr so in großen Teilen der Christenheit? Ich habe mir für heute ausgesucht als Predigtthema Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 8. Ich mache es so, ich lese die Verse immer Stück für Stück vor und sage dann meine Gedanken dazu. Also Apostelgeschichte 3. Erstmal die Verse 1 bis 3. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde, das war circa 15 Uhr, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Also die ersten drei Verse, geschieht etwas völlig Alltägliches. Petrus und Johannes tun genau das, was man um die Uhrzeit immer zu tun pflegt. Um 15 Uhr geht man in den Tempel, um zu beten. Dann passiert auch noch, was sonst auch immer passiert. Der gelähmte Mann wird, wie immer, jeden Tag herbeigetragen, damit er dort betteln kann. Und er bittet Petrus und Johannes um ein Almosen. Ich denke, sowas hat schon jeder einmal erlebt. Vor allem, wenn man nach Stuttgart kommt oder in andere Städte, sitzen oft an viel frequentierten Stellen irgendwelche Bettler. Manche spielen ein Musikinstrument, andere sitzen einfach nur da. Manche sprechen einen noch an, ob man ihnen nicht was gibt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mir geht es dann oft so, gibt man nichts, geht man einfach vorbei, hat man doch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Gibt man ihnen aber was, hat man auch wenig so ein gutes Gewissen dabei, man weiß ja nie, was sie mit dem Geld machen. Und hat man wirklich geholfen, wenn man ihnen Geld gibt? Investieren sie es vielleicht nur in Alkohol? Also für uns Christen, denke ich, ist es immer so ein bisschen schwierig. Was machen wir da, wenn wir so jemanden sehen? Dazu kommt auch, dass es ja auch noch Betrüger gibt. Es gibt solche, die sich nur als arm verstellen oder als behindert, die sich hinstellen, besonders mitleidig gucken. Es gibt da regelrechte Banden mit mafiösen Strukturen, die arme Menschen mit falschen Versprechungen aus armen Ländern herbeilocken und sie dann zum Betteln abstellen. Sie werden richtig gehend geschult dafür. Und man kann dann ab und zu schon mal sehen, dass jemand, der angeblich nicht laufen kann, der da rumhumpelt oder so, plötzlich dann aufsteht und ganz normal weggeht mit seinem Geld, was er bekommen hat und es dann irgendwelche Hintermänner wieder abgibt. Er selbst aber ja, hat wohl nicht wirklich viel davon. Und angesichts solcher Tatsachen tut man sich doch sehr schwer, Bettlern irgendetwas zu geben. Aber in dieser Geschichte geht es nicht um so einen Betrüger. Hier geht es um einen wirklichen Bettler. Und ich gehe davon aus, dass Petrus und Johannes diesen Mann auch zumindest vom Sehen her kannten. Er war ja schließlich jeden Tag dort. Und auch die Jünger waren ja öfter im Tempel, um zu beten. Er ist ihnen sicherlich schon öfter aufgefallen. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Bettlern zu helfen. Statt Geld kann man ihnen auch was zu essen anbieten zum Beispiel. Man kann sie auch mal ansprechen, ihnen Zeit schenken. Man kann auch an entsprechende wohltätige Vereine spenden. Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit und die wird uns in diesem Bibeltext vorgestellt. Aber bevor ich darauf eingehe, noch ein Aspekt, der mir bei der Vorbereitung der Predigt noch kam. Ich habe mich gefragt, aus welchem Grund haben die Jünger oder vielleicht sogar Jesus diesem Bettler nicht schon früher geholfen? Wenn es stimmt, was ich vorher vermutet habe, dass sie ihn schon öfter mal gesehen haben, hätten sie ja auch auf ihn zugehen können und ihn heilen können. War ihnen das Elend dieses Mannes, zumindest davor, egal? Diese Frage führt, wenn man weiter darüber nachdenkt, zu einer viel umfassenderen Frage. Ist Gott das Elend von uns Menschen egal? Sicherlich nicht, werden viele jetzt sagen. Aber trotzdem bleibt der Gedanke, warum erst jetzt? Ich denke, Gott wartet in der Regel darauf, dass wir ihn bitten. Auch in diesem Text ergreift der gelähmte Mann die Initiative und bittet die Jünger um ein Almosen. In der Bibel heißt es ja, bittet, so wird euch gegeben. Warum ist das so? Warum müssen wir bitten? Und soll das vielleicht bedeuten, dass wir nicht ungefragt helfen sollen? Das fällt manchen Christen sicherlich schwer, vor allem solche, die ein Helfersyndrom haben. Hat bestimmt auch jeder schon mal erlebt, dass man jemandem helfen wollte und der wollte nicht. Da habe ich eine Gegenfrage jetzt dazu. Nimmt jeder, der Hilfe bräuchte, auch Hilfe in Anspruch? Ja, habe ich eigentlich gerade vorhin schon beantwortet. Eigentlich nicht, nee. Und warum ist es so? Warum gibt es Leute, die Hilfe nicht in Anspruch nehmen? Ich denke, es ist deswegen so, weil man, um Hilfe in Anspruch zu nehmen, erst einmal anerkennen muss, dass man überhaupt Hilfe nötig hat. Und das erfordert echte Demut. Und Stolz hält uns oft davon ab, dies zuzugeben und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und Stolz ist nebenbei bemerkt in Gottes Augen Sünde. Neben diesem offenen Stolz, der sagt, ich komme allein zurecht, gibt es aber auch noch einen versteckten Stolz, der viel schwerer zu erkennen ist. Er versteckt sich gerade bei uns Christen in den Mantel einer falsch verstandenen Demut. Wir Christen stehen mehr als andere in der Gefahr zu glauben, wir würden um Jesu Willen leiden. Wir bemitleiden uns dann selbst und hoffen auf das Mitleid anderer und suchen darin unsere Bestätigung. In der Regel sind dann alle anderen schuld an unserem Elend. Und wir sehen auch gar keine Möglichkeit, diesem Elend zu entfliehen. Und das Mitleid der anderen bestätigt uns in dieser Haltung. Dies hat auch den praktischen Vorteil, dass wir uns nicht ändern müssen. Das wiederum ist aber eine subtile Form der Selbstgerechtigkeit und damit eine Form des Stolzes. Wir sagen damit ja aus, dass wir unschuldig seien und alle anderen schuldig. Sind wir in dieser Haltung, dann führt ein Hilfeangebot in der Regel nicht zur Dankbarkeit, da die angebotene Hilfe entweder als Recht beansprucht wird oder gar mit scheinheiligen Argumenten abgelehnt wird. Sag mal, ich kann das doch nicht annehmen. Denn eine Befreiung aus der Not würde ja bedeuten, dass wir nicht mehr das Mitleid der anderen bekämen und dass wir fortan selbst Verantwortung für uns übernehmen müssten. Für beide Formen des Stolzes gilt, wollen wir sie überwinden, dann müssen wir zunächst uns selbst gegenüber ehrlich werden und unsere eigenen Defizite anerkennen. Wir sollten selbst wahrnehmen, was wir brauchen und dann darum bitten. Ob Gott oder Mensch, ist in dem Fall erstmal zweitrangig. Dadurch übernehmen wir dann Verantwortung für uns selbst. Und nur so kommen wir aus der passiven Opferrolle heraus oder vom hohen Ross herunter. Wenn wir ehrlich anerkennen, dass wir bedürftig sind, dann sind wir in Wahrheit demütig. Wir können bitten und erhalten und dankbar dafür sein. Doch kommen wir nun zurück zum Text. Wie geht es weiter? Ich lese die Verse 4 bis 5. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Nun geschieht hier etwas Unerwartetes. Statt dass die beiden Jünger den Bettler links liegen lassen oder ihm etwas Geld geben, wenden sie sich ihm zu und sprechen ihn direkt an. Wer von euch hat einen Bettler schon einmal direkt angesprochen? Ich denke, das wird... Ah, danke, okay. War jetzt eigentlich eine rhetorische Frage, aber... durch die Ansprache wendet man sich ihm zu. Man geht eine Art Beziehung mit dem Bettler ein. Die zuvor herrschende Distanz wird zumindest für einen kurzen Moment überbrückt. Gerade in Deutschland, denke ich, geschieht das relativ selten. Fremden gegenüber sind wir in der Regel misstrauisch und skeptisch. Zumindest für Schwaben. Und Bettlern und übrigens Vertretern gegenüber genauso. Es sind also Leute, die etwas von uns wollen. Und in der Regel natürlich unser Geld. Und wie reagiert jetzt der Bettler? Natürlich sieht er auf und denkt vermutlich, er bekommt jetzt etwas Geld. Wozu sollten sie ihn sonst ansprechen? Oder weiß er vielleicht, dass sie die Jünger Jesu sind und dass sie etwas viel Wertvolleres zu geben haben als Geld? Hat er sie vielleicht schon früher zusammen mit Jesus gesehen und sich bisher nur nie getraut, sie anzusprechen oder Jesus anzusprechen? Wir wissen es leider nicht. Entscheidend ist aber, dass er etwas erwartet. Er ist in einer positiven Erwartungshaltung. Und in dieser positiven Erwartungshaltung wird er auch nicht enttäuscht, wie wir in den Versen 6 bis 8 lesen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Ja, er bekommt hier nicht das, was er erwartet hat, vermutlich Geld, sondern er bekommt Gesundheit. Und die Gesundheit, ja, das ist ja, kann man mit keinem Geld der Welt aufwiegen. Gesundheit ist auch heute noch für die meisten Menschen eines der kostbarsten Güter, die es gibt, trotz der modernen Medizin, die ja vieles ermöglicht. Was ich aber ganz besonders interessant finde an diesen Versen, ist das, was Petrus sagt. Er sagt: Was ich aber habe, das gebe ich dir. Was hat er denn? Hat er eine Medizin dabei? Oder kann der irgendwie anders, hat irgendeine Gabe zu heilen? Irgendwie sagt er, er hat etwas. Und er ist doch eigentlich nur ein einfacher Fischer. Aus welchem Grund kann er sich dann sicher sein, dass er in der Lage ist, diesen gelähmten Mann zu heilen? Solch eine Heilung ist bis heute durch die moderne Medizin nicht möglich. Trotzdem ist er sich sicher. Das liegt sicher mit daran, dass er zunächst schon entsprechende Erfahrungen gemacht hat. Jesus hatte seinerzeit seine 12 Jünger und 70 weitere mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu predigen, Dämonen auszutreiben und zu heilen, ausgesandt. Darüber wird in Lukas 9 und 10 berichtet. Und darin steht auch, dass die Jünger Erfolg hatten und sich darüber freuten. Jesus selbst hatte ihnen nämlich diese Vollmacht verliehen. Durch diese Erfahrung und auch die Erfahrung, dass Jesus auferstanden war und dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, was ja davor in der Apostelgeschichte drin steht, konnte er sich sicher sein, dass er diese Vollmacht weiterhin hatte. Denn die Kraft Gottes übersteht selbst den Tod Jesu. Die Frage für uns, für mich heute, ist nun: Warum hatte Petrus es damals? Und wir heute haben es, wenn wir in großen Teilen der Christenheit, nicht oder nicht mehr. Oder haben wir es und wissen es noch nicht? Ich selbst habe es schon das öfter mal ausprobiert, wenn meine Kinder krank waren. Ich habe für sie gebetet, habe der Krankheit geboten, von ihnen zu weichen, habe versucht, so viel Glauben wie möglich aufzubringen, damit es auch funktioniert. Und was war das Ergebnis? Es hat sich nichts zum Positiven verändert. Ich habe sogar einmal nach Jakobus 5, Vers 14 einen Ältesten der Gemeinde zu mir nach Hause gerufen, damit er für mein krankes Kind beten sollte. Schließlich steht doch in der Bibel, dass dem Kranken dann geholfen wird. Doch das war ebenso erfolglos. Was also ist das Geheimnis? Woran liegt es, dass viele Christen, inklusive mir, es nicht haben? Hat die Christenheit diese Gabe irgendwann zwischen Apostelzeit und Mittelalter verloren, um es dann mit Beginn der Pfingstbewegung wieder neu zu entdecken? Laut einer Internetseite kommt ein aktuell 70-jähriger kanadischer kalvinistischer Theologe mit dem Namen D.A. Carson zu dem Schluss: Es gibt genügend Belege dafür, dass die Geistesgaben in irgendeiner Form, wenn auch nur sporadisch, in allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte fortbestanden. Zitat Ende. Laut seiner Aussage waren die Gaben des Geistes, wozu die Krankenheilung natürlich gehört, also immer irgendwie da, auch wenn sie der breiten Masse der Christenheit vorenthalten waren. Eine Idee, die mir dann kam, warum wir es nicht haben, ist, dass wir nicht darum bitten. Gott gibt gerne gute Gaben, aber er möchte, wie bereits erwähnt, dass wir darum bitten. In der Bibel heißt es in Lukas 11, Vers 13: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und in Jakobus 4, Vers 2 steht: Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und in Matthäus 7, Vers 7: Bittet, so wird euch gegeben. In 1. Korinther 12, 31 steht überdies: Strebt aber nach den größeren Gaben. Auch in diesem letzten Vers ist von einer aktiven Handlung die Rede. Wir sollen streben. Bitten und streben sind aktiv. In der heutigen Christenheit verhält man sich aber oft passiv nach dem Motto: Ich kann sowieso nichts ändern, denn alles kommt von Gott, nur Gott kann. Wer so lebt, lebt schicksalsergeben und nimmt seine von Gott gegebene Verantwortung nicht wahr, denn wir sollen bitten und streben. Ich habe mir die Frage gestellt, wie denn die Pfingstbewegung ihren Anfang genommen hat, und habe auf Wikipedia Folgendes gefunden. Ich zitiere: In den 1870er und 1880er Jahren wurde in evangelikalen Kreisen Nordamerikas vermehrt um ein neues Pfingsten, das heißt um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, gebetet. Berichte über eine Erweckung, die 1905 Wales erfasste, entfachten die Erwartung eines zweiten Pfingsten. Als dann am 9. April 1906 bei einer gottesdienstlichen Versammlung in der Azusa Street in Los Angeles besondere Phänomene auftraten, die denen des ersten Pfingstfestes in Jerusalem ähnlich zu sein schienen, hielt man das zweite Pfingsten für gekommen. Die Bewegung, die im Zusammenhang dieser Ereignisse entstand und sich weltweit ausbreitete, wurde fortan als Pfingstbewegung bezeichnet. Zitat Ende. Wir sehen auch hier, dass zunächst ein Mangel erkannt wurde. Ein Mangel, der nicht durch menschliches Wirken beseitigt werden konnte. Also wandte man sich an den, der diesem Mangel abhelfen konnte, nämlich Gott. Das Gebet wurde nicht sofort erhört. Vielleicht wollte Gott die Ernsthaftigkeit der Gläubigen prüfen. Vielleicht gehört es auch seit jeher dazu, dass Gott zunächst verlangt zu warten, damit Geduld und Demut sich entwickeln können. So ging es Abraham, der 25 Jahre auf die Erfüllung der Verheißung warten musste, und Josef, der zunächst ganz nach unten musste, bevor seine Träume in Erfüllung gingen. Auch Mose wurde zunächst für 40 Jahre in die Wüste geschickt, um Demut und Geduld zu lernen. Selbst Jesus musste vor Beginn seines Wirkens für 40 Tage in die Wüste. Entscheidend ist aber, dass alle diese Glaubensvorbilder die Erfüllung der Verheißung erlebt haben. Und ich denke, in dieser Erwartung sollten wir auch leben. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir als Gemeinde unseren Mangel erkennen und bekennen und dass wir uns gemeinsam an den wenden, der diesen Mangel beheben kann. Ich wünsche mir eine Sehnsucht nach mehr von Gott und dass diese Sehnsucht uns in unserer Unterschiedlichkeit vereint und ausrichtet auf ein gemeinsames Ziel hin. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam als Gemeinde um mehr von Gott bitten und dass wir gemeinsam auf die Erfüllung unserer Gebete warten. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde nicht lange auf diese Erfüllung warten müssen und dass diese Gemeinde zu neuen Ufern aufbricht und eine Erweckung in Welsheim stattfindet. Amen. In diesem Zusammenhang möchte ich einfach auch nochmal Werbung machen für den nächsten Samstag. Susanne hat es ja schon erwähnt. Da geht es genau auch um das Thema Heiliger Geist. Ein Seminar von 14 bis 18 Uhr, auch das hörende Gebet wird auf dem Programm stehen. Und ich erhoffe mir davon auch wertvolle Impulse auch für die Gemeinde. Also kommt bitte zahlreich, es wird bestimmt gut. Deswegen bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Es segne euch Gott, der Vater und Schöpfer dieser Welt, der gerne gute Gaben gibt, denen, die ihn bitten. Es segne euch Jesus Christus, der Herr und Friedefürst, der zu Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Es segne euch der Heilige Geist, der in uns ist, uns begabt und Kraft gibt zur Nachfolge Christi. So segne euch der dreieinige Gott. Amen. Herzliche Einladung zum Ständeling.